NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. Dezember 1881. Der Todestag des amerikanischen Anthropologen Louis Henry Morgan.
Stirn oval, Augen grau, Nase kurz.
Mund ziemlich groß, Kinn oval, Haare rötlich.
Hautfarbe hell, Gesicht oval.
Größe 5 Fuß 10 Inch, 1,78 Meter. So ist es im Pass von Louis Henry Morgan vermerkt, ausgestellt am 4. März 1858. Da ist er 39, Rechtsanwalt von Beruf, doch seine Berufung ist eine andere.
Morgan war im Norden des Staates New York aufgewachsen, in Aurora geboren. Und er wurde groß auf einem Grundstück, das sein Großvater erworben hatte nach der Niederlage der Irokesen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.
Professor Dr. Karl-Heinz Kohl, Ethnologe und Direktor des Frankfurter Frobenius-Instituts.
Ein Grundstück, das auf dem Gebiet der Irokesen lag und er so wohl schon von Kindheit an immer einmal wieder in Berührung gekommen mit den irokesischen Kindern, die in der Nachbarschaft wohnten.
Die soziale Geschichte und die politischen Aktionen des Roten Mannes sind genauso verborgen im Nebel wie seine Fußabdrücke, die durch die Blätter des Herbstes im Wald verwischt werden. Rasse um Rasse, Nation um Nation sind aufgestiegen und eilten ihrem Fall entgegen. Und weder die erste noch die letzte konnten ihren Ursprung erklären oder die Zahl der Jahre, die sie wären, nennen.
Louis H. Morgan stammt aus einer alten New England-Familie, deren Spuren sich bis zu den ersten Siedlern Nordamerikas zurückverfolgen lassen. Sie sind wohlhabend. Der Vater, Jedediah, Mitglied des Senats von New York, ein umtriebiger und erfolgreicher Geschäftsmann. 13 Kinder zeugt er. Louis ist das 9. und gerade mal 8 Jahre alt, als der Vater stirbt. Wohlversorgt bleibt er zurück, wächst auf am malerischen Lake Cayuga, nahe einer Ansiedlung der Irokesen.
Für die Ausbildung seines Sohnes hat der Vater vorgesorgt und das Geld ist gut angelegt. Louis ist fleißig, sein Benehmen tadellos, nie fehlt er im Unterricht, belegt am Union College Trigonometrie, Griechisch, Latein, Rhetorik, politische Ökonomie, interessiert sich sehr für Naturforschung.
1840 schließt er das Studium ab, spezialisiert sich auf Jura, wird als Anwalt zugelassen, doch die Kundschaft bleibt aus. Amerika leidet unter wirtschaftlichen Nöten. Louis übt sich als öffentlicher Redner und schreibt Essays für die Zeitschrift The Knickerbocker.
Gedanken angesichts der Niagara-Fälle. Während ich diesen Triumph einer exzentrischen Natur genoss, beeindruckte mich besonders eine Idee. Die kanadischen Fälle verhalten sich zu den amerikanischen wie Großbritannien zu den Vereinigten Staaten. Beide bieten ein majestätisches Bild. Beide erhaben, gespeist aus demselben Strom, Seite an Seite. Der erstere jedoch kraftvoller, unaufhaltbarer, überwältigender, während der letztere eine andere Schönheit birgt. Weniger wütend, weniger zornig, weniger beängstigend und doch grandios und prächtig und unvergleichlich, wenn man den anderen Wasserfall außer Acht lässt.
Morgan hat wenig zu tun und viel Zeit, sich Gedanken zu machen, sich umzuschauen, den eigenen Interessen nachzugehen.
Morgan hat zusammen mit Freunden eine Vereinigung gegründet, die man heute vielleicht bei uns als Indianerclub bezeichnen würde. Ursprünglich hat es sich um eine Geheimgesellschaft gehandelt, die sich selbst als The Gordian Knot, also der gordische Knoten, bezeichnet. Aber unter dem Einfluss von Morgan, der von Jugend an ein großes Interesse an den Irokesen entwickelt hatte, hat sich der Fokus der Aufmerksamkeit der Mitglieder dieser Bruderschaft von der Antike auf die, wenn man so will, lebende Antike gerichtet, nämlich auf die wenigen Irokesen, die damals noch im Norden des Staates New York lebten.
Junger Krieger, Du wirst das Gelübnis der Seneca ablegen. Dies ist ein ernster und feierlicher Anlass. Es ist ein ernsthaftes und festliches Unterfangen.
Die Bruderschaft hat sich dann auch umbenannt in The Grand Order of the Iroquois, also der große Orden der Irokesen.
Wir setzen uns nicht für eine unbedeutende und vergängliche Sache ein, sondern für eine tiefe und fesselnde Angelegenheit. Und wir erwarten von dir in Zukunft lebhaften und energischen Beistand. Nicht nur bei unseren Festen, sondern auch bei unserer Arbeit, die vielfältig ist und zunimmt. Versprichst du, dies zu leisten?
Die jungen Männer wollen den Geist der Irokesen wiederbeleben. Sie versuchen, die Sprache zu lernen, geben sich selbst Irokesennamen, organisieren ihren Orden wie einen Stamm oder wie sie meinen, dass dieser organisiert sei. Regelmäßig treffen sie sich, sammeln sich im Sommer an Lagerfeuern und einmal im Jahr halten sie eine Parade ab, in vollem Ornat, mit allen indianischen Insignien, mit Kopfschmuck aus Adlerfedern, indianischen Tuniken, scharlachroten Gamaschen und verzierten Mokassins.
Wir brauchen irgendwo in unserer Republik einen indianischen Orden, dessen Ziel es sein sollte, zum unermesslichen Aufbewahrungsort all dessen zu werden, was uns von den Indianern bleibt. Ihre Antiquitäten, ihre Gebräuche, Beredtheit, Geschichte, wahrlich alles, was sie betrifft und was vor dem Vergessen, auf das es rasant zueilt, gerettet werden kann.
Schreibt morgen begeistert an Mitstreiter, die er zu gewinnen trachtet. Er will das Image der Indianer verändern, will, dass sie nicht als Feinde oder lästige Mitbewohner angesehen werden, sondern als Teil der amerikanischen Republik. Freundlicher soll mit ihnen umgegangen werden, respektvoller. Schützen will er die indianische Rasse.
Sie haben auch versucht, die Irokesen zu unterstützen in ihren Auseinandersetzungen mit den Behörden, in denen es in aller Regel um den Landbesitz ging, der ihnen zunehmend streitig gemacht worden war. Und durch seinen rechtlichen Beistand hat Morgan das Vertrauen der Irokesen erworben.
Viel kann er nicht für sie herausschlagen, aber genug, um von ihnen anerkannt zu werden. Ein Stamm der Irokesen adoptiert ihn, gibt ihm den Namen Tayadaw Wuku, der Brücken baut. Brücken zwischen den Irokesen und den eingewanderten Amerikanern.
The Iroquois were people of the longhouse. Longhouses are long and narrow bark-covered homes, which contain one large extended family.
Heutige Lehrvideos, Hausarbeiten von Schülern im Internet, die aufklären über das Leben der Irokesen und anderer Stämme der First Nation. Ein Wissen, das sich auch aus der Arbeit von morgen speist, einer einzigartigen Arbeit.
Wir haben keine, auch in Europa, keine Abhandlung, die sich, was die Informationen anbelangt, mit Morgans ersten Buch tatsächlich messen ließe.
Morgan betreibt Feldforschung bei den Indianern und veröffentlicht seine Ergebnisse als
The League of the Haudenosaunee. Haudenosaunee, das ist die Selbstbezeichnung der Irokesen und bedeutet so viel wie Menschen des Langhauses. Es handelt sich dabei um die erste ethnografische Monographie der amerikanischen Ethnologie, in der systematisch und en Detail beschrieben wird die politische Organisation der Irokesen, ihre Verwandtschaftsverhältnisse, ihre Organisation in den Langhäusern selber, ihre Religion und vieles andere mehr. Eigentlich ein Unikat in dieser Zeit.
Die Stämme veranstalteten durchweg zu bestimmten Jahreszeiten religiöse Festlichkeiten, die in Form einer Kultusverrichtung mit Tänzen und Spielen abgehalten wurden. Bei vielen Stämmen war die Medizinloge der Mittelpunkt dieser Feierlichkeiten. Gebräuchlich war es, die Abhandlung einer Medizinloge Wochen und Monate im Voraus zu verkünden, um allgemeines Interesse für ihre Zeremonien zu erwecken. Das Religionssystem der Ureinwohner ist ebenfalls ein bisher nur teilweise erforschter Gegenstand. Er bietet dem Studium der Zukunft reiche Materialien dar.
Morgan ist streng gläubig, konservativ und ein überzeugter Kapitalist. Geldgierig ist er nicht, auch nicht genusssüchtig. Ein strenger Abstinenzler, der auch seinen Gästen höchstens mal einen Apfelwein anbietet. Das einzige Laster, das er sich gestattet, ist das Rauchen. Durch die Heirat mit seiner Cousine wird er ein wohlhabender Mann, investiert in die aufsteigende Stahlindustrie, wird Bevollmächtigter und Direktor einer Eisenbahngesellschaft, will ehemaliges Indianergebiet industrialisieren. Für Morgan kein Widerspruch.
Es ist keine Überraschung, dass das Kapital immer den Sieg erringt und die Arbeit ihm zu Diensten ist. Eine ungleiche Verteilung von Eigentum wird es immer geben. Sie ist eine Notwendigkeit und unvermeidbare Konsequenz. Hätten unsere Väter sich mehr als alles andere gewünscht, dass wir die reichsten Menschen der Erde werden, dann hätten sie keine andere Organisationsform als die unsere entwerfen können, um dieses Ziel zu erreichen.
Der Fortschritt steht für Morgan über allem, schreiben seine Biografen. Und Fortschritt ist auch das zentrale Element seines Hauptwerkes. Die Urgesellschaft.
Ancient Society ist das große Manifest des Evolutionismus in der Ethnologie. Evolutionismus, das heißt ein Versuch, ähnlich wie es Darwin für das Tierreich getan hat, auch in der Geschichte der Menschheit bestimmte feste Entwicklungsstufen feststellen zu können.
Wie entsteht Zivilisation? Diese Frage treibt Morgan um. Wie wird Nahrung gewonnen und verarbeitet? Was verbessert die Lebenssituation? Welche Rolle spielen politische und soziale Organisationsformen und welche die Verwandtschaftsbeziehungen? Morgan entwirft ein komplexes Entwicklungsmodell mit drei Perioden.
Nämlich die Wildheit und die Barbarei und die Zivilisation. Warum ist dieses Werk problematisch? Nun, man ist heute davon doch ganz entschieden abgekommen, die indigenen Völker als Repräsentanten früherer Entwicklungsstufen der menschlichen Gattung anzusehen. Das ist eigentlich der große und auch der grobe Fehler von Morgan, dass er meinte, dass die damals in Deutschland sogenannten Naturvölker Phasen der Menschheitsgeschichte repräsentierten, die schon längst überholt wären.
Zeitbefangen nennt Karl-Heinz Kohl Morgans Schlussfolgerungen. Heutige Ethnologen blicken anders auf Menschen und ihre Gesellschaften.
So haben zum Beispiel die australischen Aborigines sicher keine großartigen Techniken hervorgebracht. Dafür sind sie aber Meister in der sozialen Organisation mithilfe ihrer höchst komplexen Verwandtschaftssysteme, die man erst mithilfe der modernen Computertechnik zu verstehen gelernt hat.
Dennoch gilt Morgan als Vater der US-Ethnologie. Zu Lebzeiten wird er in die wichtigsten wissenschaftlichen Gesellschaften der USA aufgenommen. Auch in Europa findet sein Werk große Beachtung. Für Marx und Engels bildet es eine ideologische Grundlage des dialektischen Materialismus. Morgan selbst bewundert Darwin, trifft ihn auf einer Europareise.
Aufmerksamkeit erregen auch seine Beschreibungen der weiblichen Macht bei den Irokesen. Die Frauen allein geben soziale Eigenschaften und Besitz an die Töchter weiter und nur an die. Ob daher sein Einsatz für die Bildung von Frauen rührt? Morgan will eine Frauenuniversität gründen, pocht auf Gleichheit der Geschlechter. Vergebens.
Ebenso wie sein größter Wunsch, Leiter des Büros für indianische Angelegenheiten zu werden. Auch wenn er kurzfristig für die Republikaner in das Parlament des Staates New York gewählt wird und mit Präsidenten korrespondiert, sich als Botschafter in Peru, Italien oder Spanien bewirbt, in den Staatsdienst übernommen wird er nicht.
Aber man zieht ihn zu Rate, will die ethnologische Expertise des unabhängigen Forschers in Wissenschaft und Politik.
Am 17. Dezember 1881, heute vor 135 Jahren, stirbt Louis H. Morgan. Posthum ein Held für patriotische Republikaner, nostalgische Indianerliebhaber, Feministinnen und den Kommunismus und ein bahnbrechender Wissenschaftler, nicht nur für seine Zeit.
Morgan war einer der ganz wesentlichen Vorläufer, der die Grundlagen gelegt hat für all die Forschungsgebiete, für all die Fragestellungen, die uns in der Ethnologie zu einem großen Teil auch heute noch beschäftigen.
In Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Louis Henry Morgan, der am 17. Dezember 1881 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.